Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben schon so vieles geschafft. Wir schaffen das. Das ist doch ein wunderbarer, ein mutmachender Satz, den wir uns alle hier zum Leitmotiv nehmen sollten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn gesagt. Als Hunderttausende von geflüchteten Menschen in Deutschland Hilfe suchten und unterzubringen waren. Ende August 2015 war das. Dieser Satz prägt seitdem die Auseinandersetzung um deutsche Flüchtlingspolitik. Wir wollen hier in den nächsten 2 Stunden mal hinschauen, was wir zusammen eigentlich alle schon geschafft haben. Wie viele Geflüchtete haben inzwischen Wohnungen, haben inzwischen Arbeit? Warum hat es aber auch bei vielen nicht geklappt? Welche Herausforderungen hatten oder haben die Städte, die Kommunen, die vielen Initiativen, die sich gebildet haben, wie viel haben die noch zu meistern? Wir alle zu meistern. Vielleicht können Sie aus Ihrem Dorf berichten, aus Ihrem Stadtteil, wie die Integration da geklappt hat, was gut lief, was Sie vielleicht selber gemacht haben, was aber auch nicht passte. Vielleicht können Sie auch berichten, was Ihnen geholfen hat, um hier heimisch zu werden. Unsere Telefonnummer, das ist die 0800 2254 2254 oder Sie schreiben mir eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. So, und ich habe auch 2 Gäste, die sich bestens mit dem Thema auskennen. Das ist zum einen Petra Brendel. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Und Petra Brendel ist auch Professorin an der Uni in Erlangen-Nürnberg. Diverse Studien zu Flüchtlingsfragen in Deutschland hat sie gemacht. Guten Tag nach Nürnberg. Schönen guten Tag, Frau Brendel. Theoretisch ist sie dabei. Ich grüße jetzt mal nach Essen. Dort sitzt nämlich Nisargett Bislimi-Huscho. Sie ist Fachanwältin für Migrationsrecht, engagiert sich in der Rechtsanwaltskammer für Migrationsrecht und kennt die langen Wege der Geflüchteten nicht nur aus der Kanzlei, nicht nur von der Arbeit. Sie hat selbst Fluchterfahrung. Frau Bislimi-Huscho, ich hoffe, Sie haben eine bessere Leitung. Ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Sendung. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie hat Deutschland die Geflüchteten von 2015, 2016 aufgenommen?
Guten Morgen, ich freue mich, dabei zu sein. Also aus meiner Sicht hat das in weiten Teilen relativ gut geklappt. Es ging vor allem darum, als diese Menschen alle zu uns gekommen sind und lange Wege hinter sich hatten, diese hohe Zahl an Menschen erstmal anzunehmen und sie vernünftig unterzubringen und sie für ihren weiteren Verbleib in Deutschland vorzubereiten. Und das hat tatsächlich in großen Teilen geklappt. Wir haben auch viel aus dieser Zeit gelernt. Es wurden dann Menschen untergebracht in Turnhallen und auf stillgelegten und also in wie mein Gott, jetzt habe ich
Schulen, alles Mögliche ist ja damals
Schulen
irgendwie.
Und so weiter und so fort. Das waren alles so diese Notunterkünfte. Mittlerweile gibt es das nicht mehr und das gibt es aber auch schon lange nicht mehr. Und das war auch ganz wichtig, dass wir die Menschen so auch annehmen und weil ja von vielen auch so direkt so Ängste hervorkamen, wo sollen diese ganzen Menschen hin? Die Zahlen schwankten, wie viele jetzt da gekommen sind und hinterher stand dann so eine Zahl fest wie 800.000 und die sind dann auch durch die Asylverfahren gelaufen. Also man konnte, wenn man so die Statistik anschaut, konnte man auch eine hohe Zahl an Asylanträgen im Jahr 2016 sehen. Das hat ein bisschen gedauert. Wir mussten sozusagen, weil, und das muss man auch sagen, es gab ja eine Tendenz, dass mehr Menschen zu uns kommen. Die verzeichnete sich schon auch in den Jahren zuvor. Nur es wurde nicht unmittelbar darauf reagiert. Und deswegen mussten dann halt die Menschen erstmal zum Beispiel in Turnhallen untergebracht werden, was halt Unverständnis dann getroffen ist, weil man ja seine Kinder nicht mehr irgendwie zu den Turnhallen schicken konnte. Aber im Großen und Ganzen ist das gelungen, die Menschen anzunehmen und sie quasi an ihren Orten, wo sie heimisch werden sollten, unterzubringen.
Also erstmal eine durchaus positive Bilanz, was das Aufnehmen, was das Willkommen heißen in Deutschland bedeutet und auch die Dinge, die geschafft worden sind, eben nicht mehr in Turnhallen, nicht mehr in Gemeinschaft, viele nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften wohnend. Frau Bislimi Mohosho, Sie schauen ja als Juristin auch auf die Geflüchteten, die Sie ja auch vertreten. Sie haben eben schon mit den Verfahren angefangen. Was sind die Hemmnisse, so von Ihrer ja auch jetzt juristischen Seite, was sind Hemmnisse der Integration?
Also Integration fängt natürlich auch mit Sprache an und dadurch, dass so viele gekommen sind, also so viele wie zum Beispiel in anderen Ländern, das ist beispielsweise in Libanon im Vergleich zu der Einwohnerzahl und zu der Größe des Landes war es nicht. Nichtsdestotrotz waren wir von dieser Situation überrascht. So. Und das Prozedere hat lange gedauert. Mhm. Die Menschen, die hier angekommen sind, die wurden dann registriert und hatten so einen weißen Zettel zunächst einmal in der Hand. Das hieß dann Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender, kurz BÜMER. Das kennen viele Engagierte. Und dann ging es halt darum, die Menschen mit diesen BÜMERs erstmal auch Leistungen zu gewähren. Und das hat einfach allein, weil das Prozedere so lang war, bis dann der förmliche Asylantrag gestellt werden konnte und die Menschen auch eine Anhörung hatten, war so das Anbieten beispielsweise von Integrationskursen und die Kinder in die Schule zu bringen und auch unter so einer Gruppe von Menschen, die kommen, gibt es auch eine hohe Zahl an Menschen, die dann Traumata haben und Behandlungsbedarf anbringen. Also das hat eine Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Und diese BÜMER, das muss ich halt auch sagen als Juristin, wir haben im Migrationsrecht eine Entwicklung von Gesetzen, die so in anderen Rechtsgebieten nicht kommt. Also wir haben da wirklich eine hohe Zahl an Gesetzesänderungen und ich sage immer, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin und habe dann meine DTV-Ausgabe, dann kam es immer wieder vor, dass kaum sie geliefert war, war sie nicht mehr aktuell. Und man musste sich dann halt auch immer online anschauen, ist das Gesetz denn noch aktuell? Das war, also man hat damit immer wieder reagiert, indem man halt neue Gesetze macht.
Ja.
Auf Situationen reagiert, indem man neue Gesetze macht. Und da frage ich mich, ob das richtig war. Ob man da nicht erstmal evaluieren hätte müssen, was haben wir denn da und wie funktioniert es eigentlich damit? Und müssen wir jetzt unbedingt ein neues Gesetz machen?
Wie ich gehört habe, ist jetzt Frau Brendel bei uns. Schönen guten Morgen, Frau Brendel.
Guten Morgen, ja, Petra Bendel heiße ich.
Bendel, Entschuldigung, jetzt habe ich statt der Leitung ein R mit dazu genommen. Sie, Ihre Heimatstadt Erlangen, was haben Sie dort beobachtet, wie eigentlich die Integration der 2015 zu hoher Zahl gekommenen Geflüchteten aufgenommen worden ist?
Das ist vielleicht ein bisschen typisch, wenn wir über Erlangen sprechen, sprechen wir auch über Kommunen im Allgemeinen, wie die eigentlich diejenigen sind, die es geschafft haben. Ganz typisch ist, dass wir einen sehr engagierten Oberbürgermeister, eine sehr engagierte Sozialbürgermeisterin hier hatten, die sofort in die Bütt gesprungen sind und im Grunde auch gesagt haben, wir schaffen das. Die haben auch von vornherein gesagt, es ist uns egal, ob jemand eine Bleibeperspektive hat oder nicht. Hier bekommt jeder einen Deutschkurs. Ja, das heißt also, diese Figuren, die wichtigen Figuren, die möglicherweise an der Stadtspitze sind, sind ganz bedeutsam für die Frage, wie sich Kommunen einbringen. Aber auch Erlangen hat eine sehr engagierte Zivilgesellschaft, bestehende Strukturen bereits, wo ein großer Verein, ein Ehrenamtsverein, der die ganze ehrenamtliche Arbeit bereits vor der großen Fluchtzuwanderung organisiert und koordiniert hat. Es gab also schon Strukturen, auf die man aufbauen konnte und der dann ganz schnell auch die Koordination mit der Verwaltung gesucht hat, runde Tische eingerichtet hat und dann an diesen runden Tischen sind immer mehr Akteure hinzugekommen. Die Universität hat eine ganz große Leistung gebracht, die Berufsschulen, die Schulen etc., aber auch die Polizei und natürlich die Wohlfahrtsverbände haben hier alle ziemlich schnell an einem Strang gezogen und das war eigentlich eine sehr positive Erfahrung für die Stadtgesellschaft.
Also das heißt, auf der einen Seite, ich sage jetzt mal zupackende Kommunen bzw. Oberhäupter in Kommunen und eine Zivilgesellschaft, die Aufgabe auch gleich annimmt. Frau Bislimi-Hoschow, Sie schauen ja nicht nur als Juristin auf dieses ganze Thema. und vertreten Geflüchtete. Sie sind selber als Geflüchtete in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Was haben Sie aus dem Kosovo damals? Was hat Ihnen geholfen, hier anzukommen?
Das ist ganz wichtig, was auch jetzt Frau Bendel gesagt hat. Also es braucht schon eine starke Zivilgesellschaft und da auch ein Engagement. Nur ganz wichtig, das darf man jetzt nicht die komplette Aufgabe der Zivilgesellschaft überlassen. Und ich habe also schon, ich kann mich ja an die Bilder auch im September 2015, also Ende August und September 2015 aus München erinnern. Und da kamen auch direkt bei mir Erinnerungen hoch. Als wir angekommen sind, war es so, dass auch hier viele Menschen schon gab, die geflüchtet sind, weil das waren ja damals die Kriege, die in den frühen Jugoslawien dann so stattgefunden haben. Und wir hatten sofort von ganz vielen anderen Geflüchteten dann die Information, es lohnt sich überhaupt nicht, einen Asylantrag zu stellen oder was auch immer, ihr werdet zurückgeführt. Und das hat uns erstmal sehr verunsichert, weil es da auch so an dieser Bleibeperspektive, die jetzt Frau Bendel angesprochen hat, angeknüpft wurde. Wir haben das gemacht, also meine Mutter hatte sich dann damals zurückgegeben und als wir angekommen sind in der Kommune, das hat ein bisschen gedauert, vergleichsweise nicht so lange wie in der Situation 2015, 2016, das hat so ungefähr 1,5 Monate gedauert, da haben wir in den Unterkunft, in der wir haben, gab es Nachbarn und Initiativen und da gab es auch eine evangelische Kirchengemeinde, die sind zu uns gekommen und das war gut. Das war gut, die haben zum Beispiel, wir konnten die Kinder in den Kindergarten gehen und ich selber bin dann halt auch als Betreuerin eingesetzt worden, weil ich ja kein Kind mehr war, ich war schon 14 und dann konnten wir auch schnell in die Schule kommen und das ist auch ganz wichtig, dass man halt, wenn man hier hinkommt, dass die Kinder relativ schnell in die Schule kommen, weil dann ja Jahre und Schuljahre vergehen und es ist dann schwierig, dann den Anschluss zu bekommen. Und von da an habe ich und meine Familie durchweg Unterstützung erhalten. Es ging zum einen darüber, dass jetzt engagierte Mitarbeiterinnen gab von damals RAA, die dann sofort mit meiner Mutter
regionale
gesprochen
Ausländerbehörde,
haben.
Ne?
Nee, das ist keine Ausländerbehörde, das nennt sich jetzt, das ist so ein Integrationsbüro sozusagen. Und die haben sofort mit meiner Mutter, zwei Damen und mit einer, das ist eine großartige Frau, mit der habe ich heute noch Kontakt, die hat dann meiner Mutter erklärt, wie das denn halt so das Schulsystem hier funktioniert, weil wenn man hier hinkommt, das weiß man gar nicht, wieso hier unser Schulsystem funktioniert. Und dann ging es halt darum, dass wir uns schnell die Zeugnisse besorgen, weil wenn man geflohen ist, dann hat man in der Regel Zeugnisse von den Kindern nicht.
Also es war viel zu tun, was Sie da erledigen mussten. Nisaget Bislimi Hosho erzählt von ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat, als sie nach Deutschland kam. Sie ist Fachanwältin für Migrationsrecht. Viele Punkte, die hier angesprochen wurden, werden wir in dieser Sendung sicherlich auch noch mal aus anderer Erfahrung hören. Unter der 0800 2254 2254, 5 Jahre, wir schaffen das. Wie weit sind wir denn damit? Was haben wir denn geschafft? Und was läuft vielleicht nicht so gut? Wie läuft es mit der Integration von Geflüchteten? Wo gibt es Probleme? 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei mir sind über Leitung verbunden Petra Bendel, die Vorsitzende des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration und die Fachanwältin für Migrationsrecht Nisaget Bislimi Hosho. Und jetzt am Telefon begrüße ich ganz herzlich Beatrice Heibe. Schönen guten Morgen, Frau Heibe.
Guten Morgen meinerseits.
Ja, wir schaffen das. Was ist da Ihre erste Assoziation, wenn ich diesen Satz sage?
Meine erste Assoziation ist, dass wir wirklich viel geschafft haben, dass wir es vielen Menschen schon ermöglicht haben, hier irgendwie anzukommen. Auf holprigem Weg ist ja mühsam. Und das ist auch da kann ich auch gleich meinen Aspekt einbringen. Ich habe gerade Kontakt zu einem Geflüchteten aus der Türkei, der Gülen-Bewegung in irgendeiner Weise, weiß ich nicht, angehört, auf jeden Fall im Gefängnis gesessen hat. ausgebildeter Akademiker ist, eine Familie in der Türkei noch hat, die natürlich jetzt auch unter Repressionen ein bisschen leidet, 3 Kinder, der unbedingt in Deutschland ankommen möchte. Mhm. Und meine Frage ist, warum muss dieser Mensch, der diesen Weg gehen, also und kann nicht einfach, also er ist integrationswillig, unsere Gesellschaft braucht diese Menschen, auch gerade eben die nicht bildungsfern sind. Warum kann der nicht einen einfachen Weg beschreiten, hier aufgenommen zu werden, sondern muss durch dieses Asylverfahren mit ganz vielen Ängsten und Hindernissen, jetzt hat er Angst gehabt, nach Griechenland abgeschoben zu werden, also da steckt ganz viel dahinter, wie kann seine Familie hierher kommen? Das ist meine Frage.
Das ist eine sehr interessante Frage. Warum eben langwieriges Asylverfahren, wenn vielleicht ein anderer Weg auch offen wäre? Ich würde vorher gerne nochmal, weil Sie gesagt haben, Sie haben Kontakt. Wie sind Sie an diesen Kontakt gekommen? Sind Sie in einer Initiative? Engagieren Sie sich für Geflüchtete?
Ja, in München das Bellevue Open House, also Flüchtlingsgeschichte, die hier ganz groß aufgezogen wurde. Sehr schön, also mit ganz viel Engagement von aus der Münchner Gesellschaft und da gibt es jeden Mittwoch ein Open House, das ist ein Treffpunkt für Alt- und Neumünchner sozusagen, also eine Begegnungsstätte für Eingesessene mit vor allem Flüchtlingen auch. Und ja, da habe ich diesen Kontakt bekommen.
Sie treffen sich auch so in der Freizeit oder ist es vor allem beratend, also dass Sie ihm helfen?
Da gibt es sowohl eine Asylberatung, aber es ist dieser Treffpunkt ist ein Café, aber dieses ganze Haus ist in 2 Häuser im besten Münchner Glockenbach Viertel, also inzwischen sehr teuren Viertel, wo es auch eine Wohngemeinschaft für unbegleitete Minderjährige gibt, also Wohngemeinschaft, ein ganzes Haus voll, die auch sozial betreut werden. Es gibt ganz viele Initiativen, also von Café über Werkstatt, über Tanz, über Kulturangebote, also ein riesiges Programm.
Die auch genutzt werden von sowohl, absolut, wie Sie sagen, alten und neuen Münchnern.
Genau, es ist wirklich ein toller Treffpunkt mitten im besten München.
Ja, wahrscheinlich eine der ganz großen Hilfen hier zur Integration, solche persönlichen Kontakte. Ne? Das sind wahrscheinlich auch Ihre Erfahrungen. Ja. Jetzt haben Sie eine konkrete Frage, bevor wir also jetzt vielleicht darüber uns noch weiter unterhalten, die konkrete Frage an Frau Bislimi Hoşo. Die Frage, warum muss jemand, der eigentlich auch andere Voraussetzungen hätte, denn über dieses Asylverfahren gehen?
Er sucht Schutz, weil er geltend macht in der Türkei. Also erstmal guten Morgen, Frau Halber, nach München.
Guten Morgen, danke.
Der Herr sucht also Schutz, er macht politische Verfolgung in der Türkei geltend und das ist dann halt im Rahmen eines Asylverfahrens zu prüfen. Jetzt hat aber Frau Halber was gesagt, er hat gleichzeitig Angst, nach Griechenland zu gehen. Also heißt für mich, das ist irgendwie ein Dublin-Fall möglicherweise. Diese Verfahren dauern, weil je nachdem, welche Konstellation vorliegt im Rahmen eines Dublin-Verfahrens oder anerkannten Problematik, da laufen Fristen für die Anfrage der deutschen Behörden, bei den griechischen Behörden, dann Überstellung. Jetzt ist auch noch die Corona-Pandemie, die uns seit einem halben Jahr beschäftigt. Das ist dann auch nicht so weiter quasi gekommen, man auch da Regelungen hat, dass man gesagt hat, okay, wir setzen da jetzt erstmal Überstellungen aus. Also dieser Herr hat, wenn ich jetzt anhand von diesen kurzen Informationen das sehen kann, noch gar keinen richtigen Zugang zu dem Asylverfahren. Also ich gehe davon.
Das hat sich jetzt ganz seit kurzem aber erst gewandelt. Er hatte diese Angst, nach Griechenland abgeschoben zu werden. Okay. Aber das ist jetzt also gelaufen.
Das
also
ist
auch
die Frist
ist dieses halbe Jahr, die er in Deutschland sein muss, die ist jetzt um und auch anerkannt.
Genau.
Und das ist jetzt nach Deutschland verlagert, das Asylverfahren. Ja. Also da ist jetzt diese Bestätigung gekommen.
Ihre Frage,
das ist eine große Hürde erstmal, das zu schaffen, dass man diese Angst hat, wird überhaupt mein Anliegen, meine Fluchtgeschichte in Deutschland geprüft? Das macht was auch mit den Menschen. Und dann geht es ins Asylverfahren und ich habe auch Menschen aus der Türkei, die ich bewege, die ich betreue und da verzögert sich auch die Bearbeitung.
Die Frage war ja jetzt, angesichts dieser verzögerten Verfahren, Frau Halbe, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Herr, den Sie kennen, hätte ganz andere Dinge noch zu bieten hier, auch für den deutschen Arbeitsmarkt.
Ganz unbedingt, ja. Und vor allem auch Perspektive für seine Kinder, die dann hier wirklich sicherlich, also wahrscheinlich sehr gut integriert wären. Also er will auch mit Religion nichts mehr zu tun haben. Er ist wirklich sehr interessiert an der deutschen Gesellschaft, an unserer liberalen Gesellschaft.
Ja. Frau Bislimi Hoşo, da ist die Frage, die sich mir auch immer aufdringt, kann man da eigentlich nochmal umschalten sozusagen vom Asylverfahren dann auf eine vielleicht Arbeitsmigration?
Das gibt es, diesen sogenannten Spurwechsel, der ist jetzt ja auch im Gesetz drin. Nun, man muss man sich immer den Einzelfall genau schauen. Ich habe jetzt von Frau Halbe gehört, der Herr ist ein Akademiker. Dann ist halt die Frage, was hat er jetzt genau gemacht? Ist das jetzt anerkannt? In Deutschland ist das schon in die Wege geleitet worden. Auch dieses Prüfungsverfahren dauert. Und je nachdem, in welchem Bereich das ist, ist dann eine Arbeitsaufnahme, die Beschäftigungserlaubnis ist dann halt quasi, beziehungsweise sein Aufenthaltsrecht dann halt eine andere Frage. Aber überhaupt dort jemanden zu finden, der einen einstellt, setzt auch voraus, dass man Deutsch gelernt hat. Also ich nehme an, er bekommt auch sehr wahrscheinlich Deutschkurse, wenn auch nur durch Sie, Frau Halbe, oder durch andere Engagierte. Und wenn quasi das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, und das ist hier in diesem Fall nicht, dann ist die weitere, das Weitermachen und die zweite Perspektive jetzt über diese Arbeitsmigration, das fordert ganz viel Energie. Und dieser Mensch, ihr Bekannter, den Sie da betreuen, der ist dann immer wieder an so einem so Punkt, wo er sagt, Gott, will ich überhaupt weitermachen? Ja,
Wie ist denn so ein Spurwechsel möglich? Also was kann man denn dafür tun?
Also auch wir
das
können
ist
uns
jetzt
natürlich
eine
hier, Frau
Einzelfallgeschichte.
Bislimi-Huscho, ganz kurz, das würde ich auch gerne erklären. Wir können natürlich keine Einzelfallberatung hier jetzt machen, aber so generell habe ich jetzt mitgenommen, wäre es eine Möglichkeit. Wie kann
Spurwechsel.
ein Spurwechsel wäre
Also
möglich?
Arbeitsmigration.
Frau
Da werde ich mich
Bislimi-Huscho,
erkundigen.
können Sie das vielleicht grundsätzlich einfach sagen? Also ein Spurwechsel quasi ist möglich. Und damit könnte Frau Halbe vielleicht nochmal in die, wenn Sie ihn unterstützen, in eine auf Informationssuche gehen.
Ja, das ist
So, auf jeden
wunderbar.
Fall, das würde ich machen.
Weil Allerbesten Dank Ihnen und eine
Ja,
schöne Woche,
gerne.
noch eine erfolgreiche.
Frau Halbe, danke
Dann
schön
schönen
für
Tag.
diesen, ja, wir sind jetzt so quasi mitten ins Thema reingesprungen. So, wir schaffen das. Wie weit sind wir damit eigentlich? 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Frau Bendel, weil Sie sich das immer wieder ganz genau anschauen als Sachverständigenrat der Deutschen Stiftung für Integration und Migration und auch von Ihrer Professur in Erlangen her, wo sich auch alles um Integrationspolitik dreht, Sie machen immer wieder Erhebungen. Jetzt gerade dieser Punkt, der angesprochen war. Also die lang sich verzögernden Asylverfahren. Haben Sie da irgendwie Möglichkeit oder Zahlen oder nur Tendenzen, wie sehr die also an der Integration hinderlich sind?
Ja, natürlich. Diese langen Asylverfahren waren ja vor allem am Anfang, waren ja die Behörden in den Aufnahmesituationen total überfordert und arbeiteten weit über ihren Kapazitätsgrenzen wie alle administrativen Einheiten. Und um diese Phase zu überwinden, mussten zunächst mal Maßnahmen und Strukturen entwickelt werden, gerade beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ja für die Asylverfahren zuständig ist, wurden die Personalkapazitäten ausgebaut und die Verwaltungsabläufe im Asylverfahren angepasst. Das hat erst mal gedauert. Und neben diesen administrativen Maßnahmen gab es dann eben auch zahlreiche rechtliche Änderungen, quasi gefühlt im Stundentakt gab es neue Gesetze. Und diese Gesetze, muss man sagen, sind auch ein bisschen widersprüchlich gewesen, denn einerseits haben sie das Anliegen gehabt, Migration zu kontrollieren, also ein ordnungspolitisches Interesse und wirksam zu steuern. Und andererseits hatten sie das Interesse, die in Deutschland lebenden Flüchtlinge möglichst rasch und erfolgreich zu integrieren. Und so hatten wir hier jetzt also eine Proliferation von Gesetzgebung, die zwei verschiedene Sachen, einen Balanceakt versucht hat zu erreichen. Inzwischen haben wir ja sehr viel weniger Asylanträge. Die Zahl der Schutzsuchenden hat sich von 2015 bis 2019 1,7 Millionen Menschen, die einen Asylantrag stellten, also Erstanträge, inzwischen stabilisiert auf einem erheblich niedrigeren Niveau als in den Jahren 2014 bis 2016. Also in 2018 hatten wir einen Anstieg an Schutzsuchen bei 101.000 Personen, 2019 dann nur noch bei 57.000. Und dieser Trend verfestigt sich. Wir haben im Langzeitvergleich 2019 und 20 den niedrigsten Anstieg seit 2012. Und da sehen wir eben auch, dass das jetzt nun viel leichter zu bewältigen sind, die Asylverfahren sehr viel schneller geworden sind. Man muss natürlich sehen, dass die Schnelligkeit von Asylverfahren dann trotzdem mit einer Fairness von Asylverfahren und Korrektheit einhergehen muss.
Integration von Geflüchteten, da ist natürlich die Länge des Asylverfahrens ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier besprechen in unserer Sendung im Gespräch zusammen mit Petra Bendel und Nisarget Bislimi-Hoshoh. 0800 2254 2254. Vor 5 Jahren sagte Kanzlerin Angela Merkel, wir schaffen das. Und wir fragen uns heute, wie weit sind wir mit der Integration der damals Angekommenen, mit der Integration von Geflüchteten? Unser Thema heute. Was haben Sie vielleicht selber in Ihrer Stadt, in Ihrem Stadtteil, in Ihrem Dorf erlebt? Schildern Sie uns das. Oder wie sind Sie angekommen hier in Deutschland? Was hat Ihnen geholfen? Petra Bendel ist uns zugeschaltet. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Und Nisarget Bislimi-Hoshoh ist bei uns Fachanwältin für Migrationsrecht. Unter der 0800 2254 2254 hat uns angerufen Gerda Föhrig. Frau Föhrig, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag aus Berlin, möchte ich betonen.
Möchten Sie betonen?
Ja.
Also.
Ich finde es gut, dass ich Berlinerin bin, aber gleichzeitig auch Europäerin.
Europäerin, und jetzt haben wir wieder das Thema vielleicht, wie eben gesagt wurde, Neumünchner, Altmünchner. Sie sind vielleicht eine Altberlinerin. Haben Sie Kontakt zu Neuberlinern?
Hatte ich mal. Leider ist der Kontakt, leider ist der Kontakt verloren gegangen. Also er wohnt in Marzahn, da fahre ich nicht so gerne hin, ne? Berlin-Marzahn. Und ich wusste auch gar nicht erst seinen richtigen Namen. Ich habe ihn über den Deutschlandfunk Köln mal kennengelernt, vor über zehn Jahren. Und da war der ganz alleine in Köpenick in so einem Auslieferungslager oder Komplex. Und das habe ich im Radio gehört, dachte ich, na, ich bin ja eigentlich auch alleine, habe ja Zeit, bin Rentnerin, ich fahre den einfach mal besuchen. Und da habe ich ihn besucht. Und da er Englisch sprechen konnte, konnte ich mich mit ihm auf Englisch unterhalten. Und er hat sich natürlich gefreut, weil der war natürlich sehr einsam, ist doch klar. Ne?
Also das heißt so, der Kontakt, das war das Wichtige, um hier überhaupt anzukommen. Kontakt zu Einheimischen.
Genau, man muss ja direkt, und er war auch sehr interessiert. Allerdings ist er nicht besonders sprachbegabt, kann ich heute garantiert immer noch nicht gut Deutsch. Aber das ist ja gar nicht wichtig. Seine Kinder, er hatte dann eine Lebensgefährtin aus Kenia und hat inzwischen 3 Mädchen, die besuchen die Schule. Und er achtet sehr darauf, dass sie eben eine gute Bildung und Benehmen haben. Naja, es gab jedenfalls Komplikationen. Aber was mich eben beeindruckt hat oder was ich da gedacht habe, warum werden die Menschen einfach nicht nach ihren beruflichen Interessen gefragt? Müssen nicht immer Akademiker sein, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter? Es gibt ja auch so viele, die haben Fähigkeiten, ja, Kreativität. Der eine will Theaterschauspieler werden, ja, warum denn nicht? Aber die werden ja gar nicht gefragt. Erstmal werden sie in Deutschkurs geschickt. Aber das bringt auch nicht viel. Die müssen rein in die Gesellschaft. Und
Frau Föhrig, lassen Sie uns
auch die Sprache auf. Wenn ich ins Ausland reise, wo ich die Sprache nicht kann, kann ich mich trotzdem verständigen mit Händen und Füßen oder Mimik, Gestik oder so. Mhm. Oder ich stelle Frage, was bedeutet das? Und der andere kommt hinzu, ach, ich kann ein bisschen Deutsch oder ich kann ein bisschen Englisch.
Also über die Interessen sich einzubringen, nach Interessen zu fragen, das ist ein ganz interessanter Aspekt, Frau Föhrig, den würde ich gerne mal weitergeben. Frau Bendel, wie ist da die Erfahrung, werden Asylsuchende, werden Geflüchtete nach ihren Talenten, nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Interessen gefragt? Ist da eine Möglichkeit in dem Verfahren überhaupt da?
Ja, unser Arbeitsmarkt ist ja sehr träge, sagen wir mal, in der Hinsicht, dass wir wenig flexibel sind, wenn es um Diplome, um Zertifizierungen von mitgebrachten Qualifikationen geht. Ne? Wir sind schon ein bisschen besser geworden da in den letzten Jahren, weil der Arbeitsmarkt eben noch sehr aufnahmefähig war vor Corona. Insgesamt muss man sagen, dass die Arbeitsmarktintegration langsame, aber stetige Fortschritte erkennen lässt und die Beschäftigungsquote von von Personen aus den 8 wichtigsten außereuropäischen Herkunftsländern von Asylsuchenden kontinuierlich gestiegen ist. Es sind 36% der Menschen, die eben aus den wichtigsten Kriegs- und Krisenländern kommen, gekommen sind, einer Arbeit nachgegangen. Und das ist ein ganz gutes Ergebnis, besser als wir erst gedacht haben. Natürlich, aber wie die Hörerin sagte, muss man ganz genau hinschauen, ob denn die Jobs, die die Flüchtlinge bekommen, langfristig existenzsichernd sind und ob sie ihren Neigungen und Qualifikationen entsprechen. Und jetzt dazu haben wir tatsächlich auch Daten, die darauf hindeuten, dass Flüchtlinge vielfach noch unter ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt sind und sehr häufig Tätigkeiten ausüben, die auch geringere Qualifikationsanforderungen stellen als die, die sie in ihren Herkunftsländern hatten.
Wie weit sind wir denn?
Was ich noch sagen wollte zu dem Kontakt, Sie hatten den Kontakt eben so betont, und das ist, wenn wir fragen, haben wir es denn geschafft oder schaffen wir das, muss man auch gucken, wie das Integrationsklima denn ist. Und das, der Sachverständigenrat misst das Integrationsklima in Deutschland alle 2 Jahre mit einer großen Repräsentativerhebung. Und hier sehen wir, dass Menschen, die viel Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund haben, ihre Alltagserfahrungen und das Integrationsklima im Land als unverändert positiv erleben. Und erst nur die Menschen, die sehr wenig Kontakt haben, sind eher pessimistisch.
Also Frau Föhrig, Sie gehören wahrscheinlich zu den optimistischeren mit Ihren Kontakten.
Nee, ich bin eigentlich im Grunde genommen kontaktfreudig. Ja?
Ja, genau.
Und sonst hätte ich das ja gar nicht gemacht. Wer hätte da gar nicht den Kontakt aufgenommen. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Früher habe ich anders gedacht als heute. Und heute werden diese Menschen eigentlich immer noch diskriminiert. Immer sagen, ach, die sind ja aus der dritten Welt. Was heißt denn eine dritte Welt? Heute sind wir eine Welt.
Frau Föhrig, das ist ein wunderbares Wort, was Sie hier sagen. Wir sind eine Welt, ja, und wir schaffen das, unterstützt ja den Satz. Dankeschön. Dankeschön.
Und ich finde, man sollte auf die Menschen einbringen. Außerdem bringen die Fähigkeiten, afrikanische Fähigkeiten mit, die wir gar nicht kennen. Man sollte also nicht darauf so herabsehen. So
also abwerten. Die Bereicherung für die Gesellschaft.
Die bringen was ein, oder man kann ihnen auch sagen, okay, welche Möglichkeiten es gibt, in ihrem Heimatland auch von Deutschland aus was aufzubauen oder so.
Und Sie gibt, machen viele, ja. Frau Föhrig, Sie machen viele Felder auf, die wir nach und nach beackern wollen. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlich für diesen Anruf. Ein schönes Wochenende Ihnen noch. Jetzt war sie dann, glaube ich, auch rausgefallen, Frau Föhrig. Einen interessanten Aspekt, den Frau Föhrig angesprochen hat, ist eigentlich das, dass sich dass in unserer Gesellschaft auch einiges fehlt, was tatsächlich die Geflüchteten mit einbringen können. Frau Bislimi Hosho, sind Sie damit mal konfrontiert worden, dass also auch in Ihrer eigenen Geschichte, dass das als Gewinn betrachtet wurde, dass Sie hier waren?
Also das, was Frau Föhrig gesagt hat, das kann ich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und es gibt viele Menschen, die unter widrigsten Umständen in ihren Ländern gelebt haben und auch keinen Zugang hatten zu Bildung. Aber nichtsdestotrotz haben sie es geschafft, ein Leben zu führen. Das heißt, die haben einfach tolle Fähigkeiten. Ja, über einen Winter zu kommen, zum Beispiel in Kosovo oder in Serbien, das muss auch vorbereitet werden. Also da ist was dran, das sollte man annehmen. Was uns selbst betrifft, also als Bereicherung, das hat wirklich sehr lange gedauert. Unglaublich lange. Meine gesamte Zeit hier war davon geprägt, dass mir gesagt wurde, eigentlich bist du nur hier für noch ein paar Monate und Ähnliches. Und dann, sobald das möglich ist, sind sie weg. Das fing ja schon damals an, als ich das Abitur geschafft hatte. Das war 5 Jahre nach unserer Ankunft und bei der Ausländerbehörde war und gesagt habe, ich würde gerne mit studieren. Und die Sachbearbeiterin mich dann anschaute und sagte, also was möchtest du studieren? Deine Familie trägt vor, ich wollte Schutz und jetzt möchtest du studieren? Das geht nicht. Und ich dann aber in der Situation reagieren konnte und gesagt habe, ja, mag ja sein, aber nun sind 5 Jahre vergangen und das ist doch mein Leben und ich möchte selbst mein Leben auch bestimmen. Und jetzt habe ich das Abitur und jetzt möchte ich studieren. Und dann habe ich zum Glück nicht aufgegeben, aber auch nur deshalb, weil jemand da war, der sich der länger hier ist, der sich besser aus sich auskannte, ein guter Freund damals, der direkt mit mir zu der Universität gefahren ist und die bei der Universität, ich habe an der Ruhr-Uni in Bochum studiert, beim Akademischen Auslandsamt, die haben gesagt, naja, deine Duldung ist jetzt für uns eigentlich unwichtig. Für uns ist es wichtig, dass du hier einen Hochschulabschluss erlangt hast. Und man bedenkt, ich habe insgesamt, also ich habe studiert und ich war dann auch irgendwann mal im Referendariat. Das habe ich mit einer Duldung alles gemacht. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Mandanten von mir, der sagte, ich bekomme keine Wohnung mit einer Duldung. Die wollen von mir, dass ich irgendwie ein Aufenthaltsrecht habe von 3 Jahren. Und außerdem, ich schäme mich immer, diese Duldung vorzulegen. Also Duldung zur Erklärung, das ist eine Bescheinigung, eine Duldungsbescheinigung. Damit wird bescheinigt, dass die Abschiebung ausgesetzt wird. Das wird dann immer verlängert für eine kurze Zeit, in 3 Monaten oder was auch immer. Und das konnte ich komplett nachvollziehen, weil ich mich auch, mir war unangenehm, als ich für die Klausuren mich angemeldet habe, dann diese Duldungsbescheinigung vorzulegen. Also ganz lange Zeit hat man mir dieses Gefühl gegeben.
Und nicht das Gefühl, eben tatsächlich willkommen zu sein. Nisarjet Bislimi Hosho, eine unserer Gesprächspartnerinnen hier, Fachanwältin für Migrationsrecht, zusammen mit Petra Bendel hier in der Sendung, wo wir uns fragen, wie schaffen das? Haben wir es geschafft? Unter der 0800 2254 können Sie uns anrufen. Wir hatten eben gerade das Thema Schulerfolge, Bildungserfolge. Petra Bendel, Sie haben das sicherlich im Blick auch vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration her. Wie sind da eigentlich tatsächlich die Fakten, was die Geflüchteten angeht, also ihre Schulerfolge?
Die Bildung, ja, wir wissen, dass die Bildungsaspirationen der Geflüchteten sehr stark ausgeprägt sind. Dazu gibt es Erhebungen, die alle 2 Jahre in einer großen Panelbefragung Geflüchteter gemacht werden vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, vom Bundesministerium, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und vom sozioökonomischen Panel, eine Repräsentativbefragung. Und daraus wissen wir, dass 44% sicher oder wahrscheinlich einen allgemeinen Schulabschluss in Deutschland erwerben wollen und 68% sagen, wir hätten gerne eine Berufsausbildung oder auch ein Hochschulstudium angestrebt. Und hier sehen wir, dass es auch, weil Frau Bislimi ihre Erfahrung mit den Hochschulen erzählte, es gibt immer mehr Geflüchtete in der Tat, die in Deutschland auch studieren. Also wir haben im Wintersemester 2018-19 nach einer Umfrage der Hochschulrektorenkonferenz 3.700 Studierende mit Fluchthintergrund eingeschrieben an deutschen Hochschulen und seit 2015 sind über 10.000 Geflüchtete neu hinzugekommen, die Fluchthintergrund haben. Und das ist auch ganz wichtig, denn die Hochschulen haben ja selber auch ein Interesse an internationalen Studierenden. Gerade die Hochschulen, die an schrumpfenden Standorten sind, ne? Viele Universitäten, kleine und mittelgroße Fachhochschulen, haben ein Interesse an diesen Menschen. Und ich habe gesehen, auch an unserer eigenen Universität, das war mühsam, weil die Personen, die zu uns gekommen sind, ja zunächst mal Deutsch lernen mussten und die Universitäten gar keine Deutschkurse anbieten durften. Denn sie sind noch keine eingeschriebenen Studierenden und die Universitäten sind keine Deutschkurse sozusagen, keine Einrichtung, an denen man einmal nur Deutsch lernen kann. Und das haben wir mit vielen ehrenamtlichen Dozenten geschafft und mit Spendengeldern am Anfang. Und zum Glück ist dann der Deutsche Akademische Austauschdienst eingesprungen und hat ein großes Programm aufgelegt, damit diese Vorstufe des Deutschlernens erleichtert wurde. Das hat alles gedauert, aber ich finde, wir sind sehr viel flexibler geworden, auch an den Schulen, an den Universitäten. Da ist noch jede Menge Luft nach oben. Es ist noch ganz schön schwierig, finde ich, in die Universitäten reinzukommen, aber wir haben hinzugelernt.
0800 2254 2254. Diese Nummer hat gewählt Adelheid Müller. Frau Müller, schönen guten Tag.
Guten Tag, kleinen Moment, ich muss vom Balkon reingehen, weil ich ein bisschen draußen was gemacht habe.
Ja, Frau Müller.
Also nur eine Anmerkung. Ich ärgere mich nicht, weil das kein Possessivpronomen ist. Warum wird immer wieder gesagt, es kommen sehr viel weniger als am Anfang? Und nicht dazu, warum weniger kommen. Es gibt ja einen Grund dafür. Also es werden ganz wenig reingelassen, weil wir ja ganz schön umgeben sind von allen Ländern, die Ausländer abfangen. Also nur nebenbei. Aber ich will was ganz anderes erzählen. Ich bin Berlinerin, lebe seit 11 Jahren in Lübeck, in Schlutup, das ist ein Ortsteil von Lübeck. Und als klar war, dass ganz viele Flüchtlinge kommen, haben wir gesagt, gut, was machen wir dann? Und da habe ich gesagt, weil ich ein bisschen Erfahrung aus Asyl in der Kirche hatte, dann müssen wir vorher schon mal darüber reden, wie viele Leute werden helfen und.
Darf ich Sie kurz fragen, als Sie gesagt haben, wir haben uns das gefragt, Ihre Nachbarschaft oder wer hat sich das gefragt?
Ich gehöre zur Kirche.
Ach so.
Und in diese Kirchgemeinde, ne? Und da haben wir drüber gesprochen, was wird, wenn sie kommen? Und da hat sich eine Gruppe gebildet, damals noch sehr groß, es sind immer weniger geworden. Und daraus ist entstanden das Welcome Café. Da trifft man sich am Freitagnachmittag in einem Gemeindehaus. Es gibt Kaffee und Kuchen. Und jeder, der will, Deutscher, egal aus welchem Land sonst, kann kommen. Ich habe mal 4 Iraner begleitet, bis zu 2 Gesprächen in den entsprechenden Ämtern, als es um Asyl ging. Interessant war es bei den Iranern, ich möchte es schon mal erwähnen, wie schwierig es auch für die Leute ist, die kommen. Die kannten also natürlich kein Deutsch, aber haben ja auch nicht lateinisch geschrieben, sondern haben von rechts nach links geschrieben und mussten also erstmal die Buchstaben überhaupt lernen. Es gibt einen anderen, einen Kurden, der Analphabet war. Der hat hier schreiben gelernt, ein Ehepaar hat sich um ihn gekümmert. Der spricht inzwischen so gut Deutsch, dass man ihn gut versteht. Er hat auch eine kleine Arbeit.
Also, Sie blicken auf viele erfolgreiche Integrationsleben zurück.
Sowas. Und ich stelle immer wieder fest, wer mit, ich sage jetzt einmal, oder mit Leuten aus anderen Ländern zu tun hat, der ist nicht so feindlich wie die, die überhaupt noch nie mit jemandem da gesprochen haben, was zu tun hatten. Ich bin Busfahrerin, da stelle ich immer wieder fest bei Gesprächen im Bus. Und wenn ich dann frage, kennen Sie denn einen? Nein.
Sie gehen in solche Gespräche aber rein, ja, tatsächlich?
Ja, also es gibt 2 Themen, da gehe ich einfach rein.
Das ist auf jeden Fall das eine.
Weil es mich einfach auch ärgert. Ne? Sie sind Anti, aber reisen ja in der ganzen Welt rum.
Also
von daher wundert es mich schon immer wieder, dass so viele gegen Ausländer was haben, weil sie sind ja auch Fremde in den anderen Ländern. Aber bei uns, das geht gut. Es sind immer weniger Leute, also jetzt aus der Gemeinde, die sich beteiligen. Aber und was auch noch dazu kommt, der Wille hier sich einzubürgern ist einfach unterschiedlich, ist auch altersabhängig. Ich kann es immer wieder verstehen, dieses Heimweh, was besteht, die falsche Vorstellung, die sie hatten, als sie hierher kamen. Das ist, also ich bin Ossi, das ist ja genauso, wie die Ossis gedacht haben, im Westen fliegen die Tauben, ne?
Also viel Verständnis auch vonnöten. Frau Müller, Dankeschön für Ihre... Auf jeden Fall viele positive Erfahrungen und viel Engagement, was Sie uns geschenkt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Anruf. Beteiligen Sie sich bei uns hier in der Sendung mit Ihren Erfahrungen zur Integration von Geflüchteten unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter dem gespräch@deutschlandfunkkultur.de und sprechen mit Petra Bendel und Nisa Jette Bislimi Hoşo über das Thema Wir schaffen das, wie weit sind wir eigentlich?
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
Als im Jahr 2015 sehr, sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, gab es eine große Welle der Willkommenskultur. Jetzt sind wir 5 Jahre später und fragen uns, was ist eigentlich daraus geworden? Wie hat die Integration der Geflüchteten geklappt? Wie weit sind wir? Petra Bendel ist mit uns. Sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Und Nisa Jette Bislimi Hoşo ist Fachanwältin für Migrationsrecht und hat auch selber Fluchterfahrung. Sie können sich beteiligen. Vielleicht erzählen Sie uns von den Aktionen, die Sie in Ihrem eigenen, in Ihrer eigenen Heimatstadt, in Ihrem eigenen Viertel unternommen haben. Wir haben hier schon über Kirchengemeinden etwas gehört und auch anderes Engagement. Vielleicht haben Sie aber auch Probleme wahrgenommen, die Sie uns schildern können, oder sind selber in der Erfahrung, haben selber Erfahrungen mit Flucht. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich gerne beteiligen oder eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Da möchte ich Ihnen mal die E-Mail von Karl-Heinz Kohn vorlesen, der uns schreibt: Wir haben es nicht nur geschafft, wir sind über uns hinausgewachsen und haben an vielen Stellen überfällige Innovationen in unseren Systemen erreicht. Gesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft haben sich ohne Murren oder Zögern weit über das Geforderte hinaus engagiert. Wir haben allen Grund, stolz zu sein und sollten uns weniger auf die Minderheit der Fremdenfeinde konzentrieren. Frau Bislimi Huscho, was sagen Sie zu so einer E-Mail, der sagt, wir sollten eigentlich mal das Positive, das, was wir geschafft haben, in den Vordergrund stellen und nicht das, wo es mangelt?
Das finde ich, das ist eine gute Sichtweise. Nicht auch, das ist tatsächlich auch so. Es sind zwar ein bisschen weniger Menschen, Unterstützer geworden, das haben wir auch gerade im Gespräch gehört, aber der harte Kern, der ist geblieben und wir leisten Gutes. Das darf man auch nicht verkennen und sollte auch nicht so viel Raum geben denjenigen, die dann sich gegen die Menschen stellen. Mhm.
Frau Bendel, haben Sie in Ihren Untersuchungen eigentlich auch mal untersucht, wer sich eigentlich engagiert so in Integrationszusammenhängen? Mhm.
Also ich finde das ganz interessant, was der Hörer da beigetragen hat tatsächlich, weil wir gesehen haben, dass sich wirklich vielerorts verkrustete Strukturen auch in den Verwaltungen oder zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft aufgebrochen haben und neue Kooperationen sich etabliert haben. Wir sehen einen hohen Pragmatismus gerade auf der kommunalen Ebene. Wir sehen eine Sachorientierung mit Themen von Teilhabe, vor allem der Geflüchteten und einen enormen Innovationsschub gerade auch auf der Ebene der Kommunen. Also da muss ich dem Hörer recht geben. Wir haben nämlich eine große Untersuchung gemacht unter 92 Kommunen in 12 Bundesländern und haben geguckt, wie haben die das denn eigentlich geschafft? Und müssen tatsächlich sagen, fast überall haben Kommunen große, kleine, kreisfreie Städte und Kreisangehörige, Landkreise, die Fluchtzuwanderung als einen Katalysator für eine breitere und strategischere Integrationspolitik vor Ort geführt. Und wenn wir dann vergleichen mit anderen Ländern, dann, wir sind immer sehr selbstkritisch und das müssen wir auch sein, sonst kommen wir ja auch nicht voran und sagen, was geht alles noch nicht. Aber wir dürfen auch mal sagen, wir haben doch schon vieles geleistet, wenn wir mit anderen Ländern uns vergleichen, gerade auch anderen europäischen Ländern. Ja. Zu den Ehrenamtlichen, ja. Also es gibt zwei große Ehrenamtsstudien, und wo wir feststellen, also der Kreis der Ehrenamtlichen, die sich mit Geflüchteten beschäftigen, unterscheidet sich nochmal von anderen Ehrenämtlern, zum Beispiel im Sportbereich oder so. Ne? Es sind unheimlich viele junge Leute dabei gewesen, gerade zum Anfang, also Studierende, viele, die in Arbeit sind. Während wir bei anderen Ehrenämtlern oft sehen, das sind Menschen, die vielleicht schon in Rente sind und sagen, ich möchte noch mal was anderes anfangen und mich engagieren. Hier war es ein sehr, sehr breiter und auch verjüngter Personenkreis. Es sind auch sehr viele Frauen gewesen, die sich hier engagiert haben. Das hören wir auch so ein bisschen bei den Hörerinnen, dass es sehr viele Hörerinnen sind, die sich hier,
also gleich der die sich hier zu Wort melden. Auch ne? Die Männer dürfen anrufen.
Und hier muss man natürlich auch sagen, man könnte diese Person aber auch stärker noch unterstützen. Denn es gibt zwar auch schon fachliche Schulungen für Ehrenämtler, es gibt verschiedene Projekte zur Entlastung von Ehrenämtlern, die zum Teil ja an ihre Grenzen kamen in Form von Supervision oder Coaching. Man könnte aber auch noch viel mehr machen, indem man vielleicht Stellen einrichtet zur Ehrenamtskoordination und Beratung, die den Interessierenden und ratsuchenden Helfern Unterstützung bieten, vielleicht auch Austauschmöglichkeiten und Vermittlung. Ne? Oder auch, man könnte auch noch mehr Anreize für ehrenamtliches Engagement schaffen, etwa über Vergünstigungen für Ehrenamtliche, für staatliche Einrichtungen, für lokale Initiativen und so weiter. Ich denke schon, dass man, wie Frau Bislimi anfangs sagte, eine Balance schaffen muss zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und nicht alles den Ehrenamtlichen aufpacken kann. Das ist nämlich auch in einigen Fällen geschehen. Man muss eben auch das Engagement tatsächlich auch honorieren und wertschätzen.
Das Engagement, was wir heute am Vormittag hier viel von unseren Hörerinnen und auch Hörern zu Gehör gebracht bekommen. Ich begrüße am Telefon unter der 0800 2254 2254 Maria Haberl. Schönen guten Morgen, Frau Haberl.
Guten Morgen in die Runde. Ich bin Österreicherin und wohne seit fast 3 Jahrzehnten in Deutschland. Und ich möchte jetzt endlich die Gelegenheit ergreifen und mich bei der deutschen Regierung mal bedanken, dass sie 2015 nicht die deutsch-österreichische Grenze geschlossen hat, weil Österreich sonst mit den Flüchtlingen, die aus Ungarn kamen, vollkommen überfordert gewesen wäre. Und ich muss dazu sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von der Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung.
Das heißt,
das muss, glaube ich, mal gesagt werden, weil in Österreich war zwar das zivilgesellschaftliche Engagement am Anfang auch recht groß, aber nachdem man sie dann als Gutmenschen verunglimpft hat, hat sich das relativ schnell geändert. Und das sehe ich hier anders. Ich habe an der Grundschule hier vor Ort Hausaufgabenhilfe und auch Nachhilfe gegeben. Und ich habe festgestellt, dass auch bei den geflüchteten Kindern sehr viele sehr eifrige Kinder dabei sind. Vor allem, wenn die Eltern auch dahinter sind, dass die wirklich da mitmachen. Also kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass es da einen großen Unterschied gibt zur einheimischen Bevölkerung.
Würden Sie denn sagen, das stellen wir uns ja heute so die Frage, wir schaffen das, stand am Anfang. Haben wir es geschafft, was die Integration angeht?
Ja, ich finde, Deutschland ist auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Auf einem guten Weg, sagt Maria Haberl. Dankeschön. Wir schaffen das. Wie weit sind wir mit diesem Satz, den Angela Merkel angesichts von Flüchtlingen, von Hunderttausenden von Geflüchteten im Jahr 2015 sagte? Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254. Ein Thema, was hier angesprochen wurde, war ja das, dass wir sagen, die Zahlen der Geflüchteten sind zurückgegangen. Unsere Hörerin Frau Müller sagte aber, die kommen einfach nicht mehr an hier in Deutschland. Frau Bendel, wie sieht das damit aus?
Ja, die Hörerin hat absolut recht. Wir haben ja unlängst erst den Weltflüchtlingstag im Juni gehabt und anlässlich des Weltflüchtlingstags liegt immer das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen die letzten Zahlen vor und im Juni haben wir also gesehen, dass die Zahlen der Geflüchteten weltweit so hoch liegen wie nie zuvor. 2019 waren weltweit 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht und beziehungsweise befanden sich in anderen Aufnahmeländern und Regionen. Das ist erneut ein Anstieg um 8,7 Millionen Menschen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die Zahl der Geflüchteten seit 2011 steigt kontinuierlich an und hat sich innerhalb von 10 Jahren global fast verdoppelt. Und wenn wir dann die europäischen Zugangszahlen ansehen, dann gibt es zwar 2019 einen leichten Anstieg, aber wir haben 738.000 roundabout Personen, die um Schutz ersucht haben 2020. Dann sehen wir allerdings tatsächlich im März, April einen akuten Abfall aufgrund von Covid-19 und den Grenzschließungen, einen Abfall der Asylgesuche um 87%. Obwohl eigentlich die Möglichkeit, Schutz zu ersuchen, nicht ausgesetzt worden ist. Das heißt also, wir sehen schon an den europäischen Grenzen aus verschiedenen Gründen einen Abfall, tatsächlich auch, weil Grenzen geschlossen worden sind, weil Migrationswege geschlossen worden sind, zuletzt jetzt tatsächlich auch durch Covid-19. Und in Deutschland kommen tatsächlich auch nur ganz wenige Personen an, was damit zu tun hat, dass wir in Europa ja nach wie vor das Dublin-System haben, sodass ganz viele Personen dann an den europäischen Außengrenzen verbleiben.
Petra Bendel, also mit den Zahlen nochmal unterfüttert die Annahme unserer Hörerin. Ich begrüße am Telefon Barbara Bergmann. Schönen guten Tag, Frau Bergmann.
Ja, guten Tag, Frau Heise. Ja, Also ich bin eben auch kein Mann, tut mir leid. Sie suchen ja auch männliche Hörer, die anrufen.
Wir freuen uns über alle Erfahrungen, die uns geschildert werden. Vielleicht meldet sich ja noch ein Mann.
Also erstens, ich meine, Seehofer hat ja gerade die wir hier aufnehmen wollten, auch in Berlin und andere Bundesländer haben sich auch bereit erklärt, aus Griechenland hat das ja auch gestoppt. Das heißt, wir hätten ja schon Wohnmöglichkeiten hier bereitgestellt und das wurde gestoppt, erstmal.
Gehören Sie zu einer Gemeinde, die sich gemeldet hat?
Nein, ich gehöre nicht dazu. Ich weiß es nur aus den Nachrichten. Also ich bin Berlinerin, Neuberlinerin und ich weiß nur, dass hier, ich habe es gesehen, also in Bezirken, dass dort Wohnungen schon bereitgestellt worden sind, allerdings sogenannte Containerwohnungen, aber dass dann die Geflüchteten aus Griechenland nicht ankamen.
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, Frau Bergmann, das ich vielleicht gleich mal weitergeben will. 57 deutsche Städte und Gemeinden haben beschlossen, sie können mehr Geflüchtete aufnehmen, als ihnen der Schlüssel zuweist. Frau Bendel, wie kommen diese Zahlen zustande, dass das Innenministerium da sagt Nein?
Tatsächlich ist es so, das ging ja in diesem Fall um die Bundesländer, ne? Berlin und Thüringen hatten vergangenes Jahr versucht, im Bundesrat eine Initiative einzubringen, einen Passus im.
So, in diesem Moment hören wir jetzt die Antwort. Ich glaube, die Antwort hören wir. Frau Bendel, die Antwort können wir jetzt im Moment nicht mehr hören. Sie sind leider von der Technik her. Warten wir mal ab, ob Sie sich wieder einwählen können, dann werden wir da noch mal auf jeden Fall nachfragen. Frau Bergmann, Sie haben selber, als unsere Hörerin, Sie haben selber Erfahrungen in der Integrationsarbeit mit Geflüchteten?
Also was heißt Integration? Ich habe Sprachunterricht, soweit es möglich war, gegeben. Das waren teilweise Kurse an der Uni, habe dort Geflüchtete kennengelernt, sie auch persönlich kennengelernt, also auch außerhalb des Sprachrahmens und bin aber jetzt aufgrund des Virus, bin ich da ziemlich raus. Das heißt, ich bin halt auch schon über 60 und meine Tochter hat mir es halt verboten. Meine Tochter selbst hat eine Gesellschaft gegründet, die gemeinnützig ist, die Beginner Luft, die also Geflüchtete coachen, sie vorbereiten für eine Berufsausbildung beziehungsweise für einen Job bei Firmen. Also diese Kontaktmöglichkeiten, denn Geflüchtete können ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, hier übers Jobcenter, ich will da und da hingehen, sondern sie wissen es nicht. Das heißt, es wird auch gefördert. Leider gibt es aber jetzt kaum Möglichkeiten, dass Geflüchtete von diesen einzelnen Gesellschaften, Vereinen wissen können, weil es keine Messen mehr gibt.
Ach so, Sie meinen, wegen der Corona-Pandemie gibt es
sonst
keinen Austausch.
Geflüchtete sich überall informieren und dann war Mundpropaganda, aber nun fällt das seit Monaten weg.
Da sprechen also, ein Thema an, was ich gerne mal an Frau Bislimi-Hoschow weitergeben möchte. Frau Bislimi-Hoschow, was für Erfahrungen haben Sie, wie Corona sich auf Geflüchtete auswirkt, auf ihre Perspektiven?
Ja, ein differenzierter Blick da. Zum einen, wenn es ein Geflüchteter geschafft hat, in einem Job zu kommen, wir haben ja vorhin von Frau Bender gehört, dass es ja meistens unter den Qualifikationen sind, dann sind die auch aufgrund der nicht so langen Dauer im Betrieb eher von der Arbeitslosigkeit betroffen. Und das hängt dann halt dann auch direkt auf, falls es zu einem Spurwechsel gekommen ist, hängt dann auch direkt der gesamte Aufenthalt mit dran. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, was jetzt Frau Bergmann uns auch schildert, dass dann halt seit März, durch die Pandemie, auch die Ehrenamtler ihre Arbeit so ein wenig zurückgefahren haben. Aber ich habe hier bei uns in Essen diese Erfahrung so nicht gemacht, weil man kann das ja durchaus machen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, weil das wird uns ja lange begleiten. Also wir wissen jetzt so ein bisschen, wie wir damit umgehen und da kann ich einfach nur sagen, wir dürfen nicht die Menschen dann jetzt alleine lassen.
Frau Bergmann, ist Ihre Tochter weiter aktiv?
Aber es fehlen doch die Räumlichkeiten teilweise.
Da haben Sie recht.
Bei meiner Tochter ist es möglich, die haben halt 2 Räume und da kann jeweils einer gecoacht werden. Okay, aber was sind 2? Die Menschen selber leben aber nach wie vor in prekären Verhältnissen, teilweise zu dritt, auf 18 oder 16, sogar nur 16 Quadratmeter. Wo können sie dort lernen? Sie können dort nicht lernen. Sie müssen immer irgendwo in der Öffentlichkeit sein. Das heißt, ich bin mit Geflüchteten in Cafés gewesen, haben uns irgendwo abseits hingesetzt und haben dann gelernt, kommuniziert. Ja. Aber das ist jetzt mit der Abstandsregelung und mit Maske, entschuldigen Sie bitte, es ist kaum möglich. Ja.
Frau Bergmann, Sie schildern die Schwierigkeiten, die jetzt Corona noch dazu bringt,
ja,
zu der Integration. Vielen Dank.
Bringt. Eben. Und das dann, ich meine, es könnten ja auch letztendlich die Volkshochschulen, die dann letztendlich, ich meine, auch Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Oder das Jobcenter auch, also ich weiß es nicht.
Anregungen jedenfalls gibt es genug. Anregungen, aber manchmal ist ja eine gewisse Blauäugigkeit und dann eben zupackendes Wesen absolut vonnöten. Frau Bergmann, danke schön für Ihren Anruf hier in unserer Sendung über die Geflüchteten von 2015. Wie weit sind wir mit dem Wir schaffen das? Ich glaube, Frau Bendel, Sie sind wieder bei uns. Wir hatten noch die Zahlen-Diskussion über den Rückgang von Asylbewerbern. Vielleicht können Sie das noch zu Ende führen. Nein, doch.
Ich glaube, wir waren schon woanders. Wir waren nämlich bei Herrn Seehofer und den Bundesländern mit ihren eigenen Aufnahmeprogrammen. Ne? Da haben Sie mich, glaube ich, aus der Leitung verloren. Die Bundesländer können ja eigene Aufnahmeprogramme fahren für Personen aus humanitären Gründen. Das haben sie in der Vergangenheit auch gemacht, 15 von 16 Bundesländern. Wenn sie dieses aber tun, müssen sie sich nach geltender Gesetzeslage, das ist Artikel 23 Aufenthaltsgesetz, im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium zusammensetzen. Und damit soll laut Gesetz die Bundeseinheitlichkeit gewährt werden. Und darauf beruft sich Minister Seehofer in seiner Ablehnung der Initiativen von Berlin und anderen auf die Bundeseinheitlichkeit. Ja, und er beruft sich auch auf die Tatsache, dass eine solche Aufnahme erst dann möglich ist, wenn die Schutzbedürftigkeit bereits im Vorfeld festgestellt sei, also ein Asylverfahren schon vorher stattgefunden hat, im Falle von Schutzsuchenden aus Griechenland, dies aber erst nach der Aufnahme erfolgte. Jetzt sehen wir aber, das kann ich tatsächlich aus unserer breiten Forschung zu den Kommunen bestätigen, dass Kommunen inzwischen sehr selbstbewusst sind. Sie sagen, wir haben es doch gewuppt und wir würden auch gerne unsere Fähigkeiten und unsere Kenntnisse weitergeben. Nach unserer Studie, die wir unlängst veröffentlicht haben, 2 Welten, Flüchtlingsintegration in Stadt und Land, wollen 4/5 der Kommunen die Integrationspolitik ihres Bundeslandes beeinflussen und über 55% wollen sogar die Bundesebene beeinflussen. Und wenn nun die Bundesregierung sieht, wie gut die Kommunen inzwischen ja auch sind in der Aufnahme, die bereits Erfahrung haben mit der Aufnahme von Minderjährigen, von anderen vulnerablen Personen, dann denke ich, ist hier eine ganz große Chance in der Bereitschaft von Ländern und Kommunen, unter Umständen sogar mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihnen zugeteilt werden. Das könnte man eigentlich nutzen, indem man auch die Flüchtlinge mitreden lässt, wo wollen sie denn eigentlich hin? Und die Kommunen fragt, was könnt ihr denn eigentlich bieten? Nicht jeder hat Wohnraum zur Verfügung. Ne? Also sie fragten irgendwie zuletzt nach.
Tatsächlich, dass also die Kommunen mitbestimmen können, dass die Bürger mit einbezogen werden. Das also hier ein Vorschlag von Petra Bendel, der Vorsitzende des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration, hat sich offenbar als etwas sehr Gutes erwiesen in eben angelegten Studien. Nisa Jette Bislimi Huscho ist auch bei uns hier in unserer Sendung, die Sie erreichen unter der 0800 2254 2254. Und da geht es heute zusammen mit Nisargette Bislimi-Hosho, Fachanwältin für Migrationsrecht, und Petra Bendel, die zahlreiche Studien zu Flüchtlingsfragen und Integrationsfragen in Deutschland durchgeführt hat, um das Thema »Wir schaffen das«. Wie weit sind wir da eigentlich? Was läuft gut in der Integration von Geflüchteten? Wo gibt es Probleme? Ich begrüße am Telefon Jakob Schamel. Schönen guten Tag, Herr Schamel.
Guten Tag, Frau Heidel. Ich bin der erwartete männliche Anrufer.
Ja, wir freuen uns sehr.
Ich freue mich auch sehr.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu diesem Thema?
Also meine Erfahrung, ich bin Syrer. Ich bin vor 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Also nicht geflüchtet, aber zugewandert sozusagen. Ich merke, dass eine gewisse Dankbarkeit ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich glaube, ich bin sehr dankbar. Viele Flüchtlinge sind auch sehr dankbar. Gerade sind die Flüchtlinge ein bisschen beschäftigt mit Wohnungssuche, Arbeitssuche und alles. Aber nach ein paar Jahren werden alle merken, dass sie sehr dankbar sind eigentlich. Wir leben hier in einem sehr tollen Land, einem sehr reichen Land, nicht nur an Geld, sondern auch an Werten, an Wissen, an Kultur. Ich merke auch, dass viele Flüchtlinge auch sehr dankbar sind für dieses Land, für Frau Merkel auch, für die Regierung, für die Menschen, für die Gesellschaft. Das soll man eigentlich nicht vergessen.
Das ist schön, dass Sie das so aussprechen, weil häufig kommt ja von der anderen Seite, dass Geflüchtete nehmen und bedanken sich nie. Haben Sie das Gefühl, wir sind da nicht in so einem guten Austausch miteinander?
Ja, also es stimmt schon, dass es der Eindruck ein bisschen kommt, dass Flüchtlinge nur nehmen. Aber gerade sind die Flüchtlinge sehr belastet. Also das merke ich an vielen Flüchtlingen. Also im Innen, wenn sie ein bisschen eine Stunde für sich sind und denken, dann sind sie sehr dankbar alle. Aber sie sind ein bisschen verloren jetzt mit den Gesetzen, mit den Regeln, mit der Struktur. Und sie vergessen ein bisschen diese Dankbarkeit. Aber wenn sie eine Stunde für sich sind, dann merken sie alle, wie sie dankbar sind, was sie alles hier haben in diesem Land. Ich glaube, viele kamen hatten falsche Erwartungen, dass hier irgendwie Geld aus der Wasserhahn runterfließt. Aber es stimmt schon, es gibt hier schon viel, aber anders. Hier gibt es viel Gerechtigkeit, hier gibt es viel Freiheit, hier kann man alles machen, was man will. Es gibt schon Geld und Arbeit und alles, aber es gibt auch viele andere Dinge in diesem Land, die auch toll sind.
Versuchen Sie, Ihr Wissen, wie in Deutschland das Ankommen sich so gestalten kann, versuchen Sie das weiterzugeben?
Also ich versuche, leider bin ich sehr, sehr beschäftigt. Also ich werde jetzt Arzt und da ist man halt sehr beschäftigt immer. Aber wenn ich Leute treffe oder so, dann spreche ich sehr gerne meine Erfahrung und was ich alles hier erlebt habe. Ich merke auch einen sehr positiven, guten Wandel in Deutschland. Vor 11 Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin, fragte mich meine Chefin in der Gastronomie, wo ich herkomme. Ich sagte aus Syrien und die sagte, also das war eine 50-jährige Frau, ne? Und die sagte, das ist eine griechische Insel oder was? Also damals wusste man nicht, was Syrien überhaupt ist. Jetzt hat viele Leute Kontakt mit anderen Menschen sozusagen, sind viel liberaler geworden. Also ich merke diesen Wandel in Deutschland auf jeden Fall, auch bei den Behörden. Also es ist schon sehr positiv. Aber was ich gerne ansprechen wollte, dass man ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr von den Flüchtlingen rausholt. Also es ist viel mehr rauszuholen. Und wenn man mehr rausholt, dann haben alle mehr davon.
Sie meinen rausholen, dass man mehr die Talente von Flüchtlingen auch fördert und tatsächlich...
Nee, nicht individuell die Talente, sondern mehr integriert, dass man die Flüchtlinge mehr, dass man denen mehr beibringt, wie die Gesellschaft hier funktioniert, wie die Struktur hier. Manche kommen aus Ecken, wo andere Strukturen sind oder gar keine Struktur. Und die Struktur ist halt eine sehr große Sache, was die Gesellschaft hier einprägt und das Leben auch in Deutschland. Und wenn man den Flüchtlingen beibringt, wie die Gesetze hier sind, wie die Strukturen sind, mehr integriert durch offizielle Programme, intellektuelle Programme, wie das Leben hier läuft, dann haben alle was davon. Also wir wollen auch keine Parallelgesellschaft wie vor 30, 40 Jahren. Ich war hier sehr neu. Ich war halt mehr integriert als Leute aus zweiter Generation. Also Ausländer zweiter Generation, weil ich hatte diese Parallelgesellschaft nicht. Ich war hier neu, ich war alleine und dann musste ich mich integrieren. Diese Parallelgesellschaft finde ich keine gute Sache.
Eigentlich. Also eine wichtige Stimme hier auf unserem Sender, Jakob Schamel. Dankeschön für Ihren Anruf,
danke,
Herr Schamel.
Danke.
Ich begrüße jetzt am Telefon Frank Schütz. Herr Schütz, guten Tag.
Ja, guten Tag. Jetzt haben Sie nach Männern gewünscht und nun kommen gleich zwei hintereinander.
Ja, sehen Sie mal. Man muss sie nur einladen. Herr Schütz, danke. Ihre Erfahrung mit Integration.
Ja, meine Erfahrung mit Integration ist die Erfahrung eines Bürgermeisters eines Ortes im Osten Deutschlands, im Oderbruch. Wir haben die Erfahrung machen dürfen, dass wir Hilfe erfahren haben durch den Zuzug von geflüchteten Menschen. Nämlich Hilfe in dem Moment, als unsere Schule, die Einrichtung der ersten Schulklasse auf der Kippe stand, kamen Menschen aus Syrien und haben bei uns Wohnraum bekommen durch Unterstützung des Landkreises. Und wir konnten dadurch unsere erste Schulklasse retten und damit auch perspektivisch unseren Schulstandort im Ort sichern, was für die Menschen im Dorf natürlich auch sehr, sehr wichtig ist.
Das heißt, wenn ein Dorf, wenn ein Stadtteil tatsächlich sich entschließt, Geflüchtete, Zuzug ist gut, tut uns gut, dann ziehen alle an einem Strang. War das bei Ihnen so?
Das war bei uns so. Das war bei uns so. Das war auch sehr schnell bei den Menschen so im Ort, die mit Skepsis, auch mit sehr deutlichen Fragen dieser ganzen sehr kurzfristigen Aktionen gegenüberstand, die aber dann auch gesehen haben, ja, das sind ganz normale, aus unserem Leben gefallene Menschen. Gerade jetzt, wenn man sieht in Syrien, das ist nicht irgendwo dritte Welt, sondern das war vor dem Krieg ja auch ein normaler Standard, der dort gelebt wurde. Und auch vom Kulturkreis her gar nicht so weit weg.
Also ja, wie haben Sie das denn geschafft? Wie sind Sie mit den Zweiflern umgegangen?
Offene Gespräche im Dorf. Und das Positive war, dass auch die Familien dieses offene Gespräch sehr schnell gesucht haben, mit allen Sprachbarrieren, mit allem Hände und Füßen reden. Und wirklich durch ihre Anwesenheit, durch ihr eigenes Engagement, durch ihr sich einbringen wollen. Also Herr Jamal hat so gerade gesagt, ja, man kann aus Menschen ja immer so ein bisschen auch ein bisschen mehr rauskitzeln. Es ist egal, wo dieser Mensch herkommt. Und wenn der selber auch bereit ist, so, ich kann doch auch was geben, ich kann doch auch hier was teilhaben. Und das ist das, was halt die Familien auch gemacht haben, dass beim Dorffest, also die sind im Juni gekommen, im September haben wir immer ein großes Dorffest in den normalen Zeiten. Und da war das dann schon normal, dass sie mitgefeiert haben, dass sie wie alle auch einen Kuchen mit zum Kuchenbuffet gebracht haben. Und aus der ersten, auch was ist das für ein Kuchen, wurde ganz schnell, boah, der ist aber lecker. Gib mir mal Rezept. Und in die andere Richtung ging es halt, dass die eine Frau auch sehr schnell anfing, Käsekuchen zu backen. Also auch das Wissen dieser Region mit für sich aufnahm.
Ja. Also Sie haben gute Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt wie viele Jahre her? Sie haben 2015.
Also wir sagen hier ganz deutlich, wir haben es geschafft. Und ich muss auch sagen, ich fand diesen Satz damals auch sehr bedeutend, gerade für Deutschland. Weil Deutschland ja immer so, oh, können wir das und brauchen wir da nicht noch die Richtlinie und brauchen wir da nicht noch die Möglichkeit? Nee, da hat sich eine Bundeskanzlerin hingestellt und gesagt, das, Arme hoch und es wird schon. Und das ist ja eigentlich so dieses, was dieses Land mal groß gemacht hat. In den Wirtschaftswunderjahren hat auch niemand groß rum diskutiert und gesagt, ja, wir schaffen das, wir bauen hier etwas auf. Und an der Stelle war es dann mal wieder an der Zeit zu sagen, ja, ist halt so. Es ist an der Stelle wirklich mal ein Ruck durch Deutschland gegangen.
Also gute Erfahrungen in Sachen Integration, in Sachen überhaupt Aufnahme. Geschildert von Frank Schütz, Bürgermeister von Golzow, einer Gemeinde im Oderbruch. Dankeschön, Herr Schütz, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Das wünsche ich Ihnen auch in die Runde.
Und ich begrüße jetzt Konstanze Tölpel. Frau Tölpel, sind Sie noch zu hören? Es rauscht ein wenig.
Ja, ich bin noch. Frau Tölpel. Ich bin im Auto, ja.
Sie wollten sich auch melden.
Ja, genau. Ich würde als erstes gerne mal fragen wollen, es wird sehr viel über Studien geredet. Gibt es denn auch Zahlen, wie viele Menschen gekommen sind, die untergetaucht sind, wir nicht wissen, wo die aktuell sind?
Die Frage gebe ich gleich mal weiter. Frau Bendel, werden solche Zahlen erhoben?
Nee, da gibt es nur Schätzungen, ne? Denn Untertauchen und Irreguläre, die melden sich natürlich naturgemäß nicht. Die können wir schlecht erheben. Wir wissen aber tatsächlich, also dass viele weiter auch gewandert sind. Ne? Die sind nicht unbedingt nur untergetaucht, sondern viele Personen, die wir mal registriert hatten, die Behörden registriert hatten, sind dann auch weitergewandert, weil sie zum Beispiel gesagt haben, ich habe Familie in Schweden und ich würde gerne dahin gehen. Also wir vermuten, dass viele Personen, die wir nicht mehr, die Behörden nicht mehr für nicht mehr auffindbar erklären, nicht unbedingt nur untergetaucht sind, sondern unter Umständen auch weitergewandert sind in andere Länder.
Frau Tüppel, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, nee. Die jetzt nicht so mit Freuden die Neubürger aufnehmen, die haben ja Ängste. Mhm. Ja, und haben viele Jahre, auch viele Ältere, und ich bin jetzt selber 60, haben jetzt dafür gekämpft und ich komme auch aus dem Osten. Das heißt, wir waren jetzt nach der Wiedervereinigung völlig verunsichert, haben neue Wege gesucht, haben jetzt Gott sei Dank Sicherheit erreicht. Dann kam auf einmal die Flüchtlingswelle und jetzt kommt Corona. Ich meine, wir sind es schon gewohnt. Trotzdem ist es so, dass wir auch ein bisschen Bedenken haben, dass viele Flüchtlinge, gerade wie der Arzt das gesagt hat, dass viele Flüchtlinge kommen mit völlig verdrehten Vorstellungen bei uns an. Und wir haben selber eine Familie aufgenommen in unserem Hof. Wir wohnen in einem ganz kleinen Ort. Und da haben wir eben gemerkt, dass viele Flüchtlinge wollen in die Stadt, die wollen gar nicht aufs Land. Und viele wollen auch gerne hier arbeiten, wollen hier leben, aber wollen sich gar nicht integrieren, auch wenn man mit offenen Herzen kommt. Und wir haben mit denen versucht zu sagen, also hör zu, ihr könnt bei uns wohnen, ihr könnt bei uns in die Dorfgemeinschaft mit einsteigen. Und der Bürgermeister, der hat großes Glück gehabt und wir haben leider Pech gehabt.
Also Sie haben andere Erfahrungen als die jetzt, die eben uns geschildert wurden. Ich würde gerne das eine, was Sie gesagt haben, nochmal weitergeben. Frau Bislimi-Huscho, das ist ja, vielleicht können Sie das auch aus eigener Erfahrung jetzt, aber auch als Anwältin vielleicht, schildern, diese, wie es jetzt gerne wird, verdrehten Vorstellungen, mit denen Flüchtlinge kommen.
Guten Morgen nochmal, Frau Töpfel. Man muss sich ja auch vorstellen, es fliegt ja immer ein Querschnitt der Gesellschaft. Und das heißt, auch da unter diesen geflüchteten Menschen wird es Menschen geben, die auch, wenn ihre Vorstellungen nicht so sind, wie sie sich das gedacht haben, dann auch sich irgendwo aufgeben und sagen, naja, also dann will ich auch nicht. Das ist auch immer so, welche Erwartungshaltung man hat und mit welcher und wie begegnet man dieser Erwartungshaltung, die Menschen haben. Also, dass jemand eine Vorstellung hat, die sich dann hinterher nicht realisiert, das kommt schon mal vor. Das muss ja jetzt nicht nur bei geflüchteten Menschen so sein. Wichtig ist auch die Kommunikation, wie man denen das dann halt auch sagt und was man für Alternativen bringt. Auch das kommt vor, dass jemand nicht so gern aufs Land leben will, sondern auch lieber in der Stadt leben will. Dann schaut sich mal halt, wie umsetzbar ist das denn. Aber ganz wichtig, und das kann ich aus persönlicher Erfahrung jetzt, ich habe ja eingangs geschildert, dass es jetzt nicht unbedingt das Gefühl hatte, hier willkommen zu sein. Und ich war, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich in einer geflüchteten Unterkunft gelebt und ich hatte langen Weg zur Universität und war schon kurz nach sechs an der Bushaltestelle. Und habe dann einen langen Weg auf mich genommen. Und das haben mich andere wiederum, junge Menschen in meinem Alter, denen genau das auch entgegengebracht worden sind, so von wegen, ihr seid hier nicht willkommen, wir wollen euch gar nicht haben, die haben das schon sehr verinnerlicht. Und ich wurde dann mit Fragen konfrontiert, wie, warum tust du dir das an? Das heißt also, wenn wir den Menschen dann so begegnen, wir wollen dich gar nicht hier haben, dieser Mensch dann irgendwann mal auch sagt, naja, dann muss ich das ja auch gar nicht tun. Ja.
Jetzt hatte ich den Eindruck allerdings, dass Frau Töpel, Sie ja eigentlich mit offenem Herzen auf die Leute zugegangen sind.
Ich weiß. Okay, und dann muss ich auch noch...
Lassen Sie, Frau Töpel.
Hilfe überall, ne? Also wir haben, wir haben eine größere Wohnung für kleines Geld und haben dann gesagt, hören Sie zu, Sie sind normal arbeitsmäßig, die Frau ist zu Hause, das Kind ist im Kindergarten, also können Sie uns pro Monat 10 Stunden helfen und dann kommen wir mit der Miete, die Sie vom Arbeitsamt bekommen, kommen wir hin. Und die haben das nicht gemacht. Wir haben zwar immer gesagt, also Rasen mähen oder Auto waschen oder Wäsche aufhängen oder es waren keine schweren Arbeiten. Nur, dass wir uns unterstützen, weil wir eben auch dann für die größere Wohnung, das war nicht möglich, denen zu erklären, dass sie das machen sollen.
Also hier
und
mal
die sind nur aus Bulgarien, ja. Also er ist Türke und sie ist Bulgarin.
Wir wollen es ja gar nicht in den Einzelheiten wissen, Frau Tüpel, aber danke, dass Sie einmal eine solche Erfahrung, die Bandbreite ist groß. Das heißt, Frau Tüpel, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Frau Bislime, das sind ja genau die Erfahrungen. Also es gibt, was Sie vorhin gesagt haben, die Bandbreite der Erfahrungen, die hier ja dann auch abgebildet werden.
Ist so, genau, ist so. Und dann ist halt auch die Frage, wie gehe ich damit um? Man muss auch ein bisschen Geduld haben, weil es auch schwer ist, je nachdem, woher die Menschen kommen, die bringen auch was mit an Traumata. Das haben noch Familien irgendwo zurückgelassen, haben irgendwelche Erkrankungen. Das muss man auch alles bedenken. Und das sind alles halt auch Rückschläge, die man erleidet.
Alles Dinge, die die Integration von Geflüchteten natürlich beeinflussen. Wir schaffen das. Wie weit sind wir? Unser Thema heute. Eine Hörerin aus München, bekommen die Kommunen, die bereit sind, sogar noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihnen zugeteilt wurden, ein Thema, was wir vorhin hatten, bekommen die Unterstützung vom Staat? Petra Bendel, ist das eine Frage, die Sie beantworten können?
Ja, das ist unterschiedlich nach Bundesländern, wie die abrechnen. Hier in Bayern, wo ich jetzt im Moment bin, gibt es die sogenannte Spitzabrechnung. Also sie kriegen wirklich das, was die Kommunen in Vorleistung gebracht haben, vom Bundesland zurückerstattet. Das ist in anderen Bundesländern anders. Da gibt es pauschale Gelder zugeteilt an die Kommunen. Aber diejenigen, die jetzt sagen, wir würden noch mehr nehmen, die könnte man ja belohnen. Also es könnte ein System geben, in dem wir in der Verteilungsfrage noch besser, noch planbarer, noch passgenauer werden, wie hier der Bürgermeister Schütz gesagt hat. Wenn es Kommunen gibt, die sagen, wir bluten eigentlich aus, weil wir eher mit Abwanderung als mit Zuwanderung konfrontiert sind, wir würden gerne mehr aufnehmen, dann müsste man diese Kommunen vielleicht mit ihren Unterstützerkreisen nutzen und sagen, gut, vielleicht gibt es ja Personen, die gerne aufs Land möchten, dann machen wir das doch planbar und passgenauer.
Aber
und lassen die Flüchtlinge selber mitsprechen und belohnen die Kommunen, die dazu bereit sind. Das ist Zukunftsmusik, aber das sind gute Ideen, die man durchaus, da können wir noch besser werden.
Erwin Kafka ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Kafka. Schönen guten Tag.
Ja, hallo in die Runde.
Welche Erfahrungen haben Sie beizutragen?
Ja, also ich wohne in Dresden und wir haben 2015, als so die Flüchtlingswelle so groß aufgeploppt ist, in unserem Stadtteil, in der Johannstadt, eine Flüchtlingsinitiative gegründet, weil es hieß dann auch, dass eine Flüchtlingsunterkunft entsteht in unserem Stadtteil, die dann am Ende zwar gebaut wurde, aber nicht belegt wurde, weil dann die Zahlen wieder zurückgingen. Mhm. Und ja, wir haben uns dann spontan getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das organisiert wurde. Auf jeden Fall sind dann über 200 Leute zusammengekommen bei der, sage ich mal, Gründungsversammlung. Und ja, das war beeindruckend. Also ist sehr viel eingeflossen, so aus allen verschiedenen Bereichen. Dann wir haben uns überlegt, was die Flüchtlinge am dringendsten bräuchten und haben dann, ich denke, so 8 verschiedene Gruppen gegründet. So eine Sportgruppe, da habe ich mitgemacht, dann so eine Musikgruppe und Leute, die Hilfe bei Behördengängen oder Deutschkursen angeboten haben, sowas halt. Ne?
Jetzt gab es ja, die haben gesagt, das Flüchtlingsheim wurde dann gar nicht belegt, aber sie haben dann Kontakt mit anderen Geflüchteten aufgenommen?
Genau, die waren ja da in der Stadt und wir haben dann geguckt, also wir sind dann teilweise an diese Flüchtlingsunterkünfte, die eben da waren, gegangen oder haben uns mit anderen Initiativen kurz geschlossen aus anderen Stadtteilen und haben das dann angeboten, eben unsere Hilfe, und haben dann auch Schulen gefunden. Bei uns jetzt speziell mit der Sporttruppe haben wir ein Gymnasium gefunden, wo wir dann auch mal 2 Stunden nachmittags die Turnhalle nutzen konnten und haben dann dort Sport angeboten einfach.
Fußball. Sind da Kontakte entstanden, die noch heute bestehen? Oder wie ist das so weitergegangen?
Nee, also bei mir persönlich jetzt nicht, aber diese Flüchtlingsinitiative, die gibt es noch. Und ja, die bieten Patenschaften an für Schüler oder für Erwachsene. So.
Denn das ist ja tatsächlich, man muss ja ein ganz schönes Durchhaltevermögen dann letztlich auch mitbringen. Ne? Wenn Leute tatsächlich hier ankommen sollen und wollen, dann ist das ja immer über eine lange Zeit. Also dass es diese Flüchtlingsinitiative dann doch noch gibt, ist ja doch ein ermutigendes Zeichen.
Ja, finde ich auch. Zumal es eben in unserem Stadtteil dann eben keine Flüchtlingsunterkunft gab. Zumindest wurde die nicht belegt eben. Ne?
Haben Sie denn auch mit Anwürfen sich auseinandersetzen müssen? Also mit Menschen, die dagegen waren, dass Sie sowas gründen?
Naja, nee, nicht wirklich. Also wir hatten, als das dann losging, als wir uns zusammengesetzt hatten und dann diese Sachen angeboten haben, nochmal in unserem Stadtteil eine öffentliche Versammlung gemacht, wo jeder eingeladen war. Da haben wir im Prinzip Flyer verteilt an jeden Haushalt da in unserem Kiez. Und da waren natürlich auch ein paar Leute, die da nicht mit einverstanden waren, die haben sich da zugesetzt. Aber das blieb alles im Rahmen irgendwo. Also da gab es jetzt keine üblen Beschimpfungen. Ich
meine, also wir haben normale Auseinandersetzung, normale.
Zu diskutieren und das war okay. Also,
Herr Kafka, Dankeschön für Ihre Erfahrungen, die Sie in diesem Thema mit hier eingebracht haben. Dankeschön für den Anruf. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Genau. Alles gut. Tschüss.
Auf Wiederhören. Wir haben noch eine E-Mail von Angelika Ludwig, die schreibt: Ich bin stets entsetzt, wenn ich den Medien entnehmen muss, dass junge Menschen, die ihre Chance genutzt haben, nach erfolgreicher Schul- oder gar Berufsausbildung in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Diese jungen Leute haben die neue Sprache gelernt, all ihre Kraft und in die Ausbildung investiert. Für mich völlig unverständlich. Ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht hatten, Frau Bislimi-Hoscho, wie also Abschiebungen, das Thema Abschiebungen.
Ja, das ist auch dann halt der andere, das andere, wie soll ich das sagen, Zielsetzung ordnungspolitischer Hinsicht. Wenn jemand ausreisepflichtig ist, dann muss er auch abgeschoben werden. Da wird auch ganz viel daran gesetzt. In den letzten Jahren haben wir da enorme Verschärfungen an Gesetzen erfahren, wie dann diese Ausreisepflicht durchgesetzt werden soll. Also da gehen uns viele Potenziale verloren und erschreckenderweise haben wir auch während der Corona-Pandemie, also laufen nach wie vor Abschiebungen. Wir haben vom BMI Anordnungen, also wir haben auch von Länderregierung, genau, vom Bundesinnenministerium. Und da drin steht explizit, Ausreisepflicht soll weiterhin durchgeführt werden. Und in dieser Zeit habe ich persönlich in meiner beruflichen Praxis zwei Fälle. Einmal Kosovo und einmal Albanien. Sie müssen wissen, ich bin Vorsitzende des Bundes-Roma-Verbandes und habe auch die Sache immer auch einen spezifischen Einblick. Und dann habe ich auch etwas erfahren, was mich wirklich empört hat. Als das dann anfing, Mitte März, und Diplomaten rausgeholt werden sollten aus Serbien, dort ein Flieger hingeschickt worden ist, dann hat man diese Situation genutzt, um ein paar Abschiebungen durchzuführen.
Also die einen rausgeholt, die anderen abgeschoben. Frau Bislimi-Hoscho, Ihre Erfahrung als Fachanwältin für Migrationsrecht. Petra Bendel, vielleicht haben Sie noch einige Zahlen für uns in den letzten Sekunden unserer Sendung.
Ja, tatsächlich ist die Zahl der Ausreisepflichtigen relativ hoch mit roundabout 236.000 Personen. Allerdings muss man da sagen, dass mehr als drei Viertel der aktuell Ausreisepflichtigen über eine Duldung verfügen. Das heißt, ihre Abschiebung ist ausgesetzt. Und deswegen müsste man genauer gucken auf die Zahl derjenigen, die unmittelbar ausreisepflichtig sind. Das sind ungefähr 56.000, auch immer noch eine hohe Zahl.
Auch diese Zahlen gehören mit zum Thema, wir schaffen das, wie weit sind wir? Dankeschön für Ihre Beteiligung. Dankeschön an Petra Bendel, Vorsitzende des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Und vielen Dank an Nisarjet Bislimi-Hoscho, Fachanwältin für Migrationsrecht. Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön für alle Anruferinnen und Schreiberinnen und Schreiber und Anrufer natürlich auch hier im Deutschlandfunk Kultur.